Das ist der Podcast 10 hoch 8 mit Klaus Wunderlich und Marc Schmettkamp. Der Podcast, der sich die Komplexität der Welt vornimmt, Irrtümer aufdeckt und Lösungsansätze für dein Unternehmen betrachtet.
Klaus, du wirkst gerade im Moment echt ein bisschen frozen bei mir. Kann es sein, dass deine Internetbandbreite oder kann es sein, dass der Fahrstuhl wieder fährt?
Ja, wir hatten ja das Thema beim letzten Mal schon mal, dass bei mir der Aufzug einen direkten Einfluss auf die Internetverbindung hat. Und es gibt jetzt dazu eine neue Theorie, die ich unbedingt mal teilen möchte. Und zwar sagt die Theorie, wenn der Aufzug durch das Fahren schon den Router zum Ausschalten bringt, ist ja die logische Verbindung dahinter, dass wenn der Aufzug unten ist, die Bandbreite niedrig und wenn er ganz oben ist, die Bandbreite hoch. Von daher kam jetzt der Vorschlag, zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen, den Aufzug nach oben fahren lassen, also hohe Bandbreite, und da den Aufzug blockieren, damit die Bandbreite nicht mehr weg, nicht mehr niedriger wird und mein Router stabil anbleibt. So viel zur Theorie. Aber ich glaube nicht, dass es umsetzbar ist. Und ich glaube auch so rein aus der technischen Perspektive, es stimmt nicht so ganz.
Ich würde gerne wissen, woher du diese Theorie hast. Also ich habe ja schon mal davon gehört, dass wenn man jetzt in den Alpen beispielsweise auf die Berge steigt, wird oben die Luft besser. Aber wer hat dir gesagt, dass der Aufzug im fünften Stock die höhere Bandbreite ausspuckt?
Also gesagt, nicht, es war eine Theorie. Also wir haben versucht, uns das Phänomen einigermaßen zu erklären, weil auch die mehrfache Schilderung, dass bei mir der vorbeifahrende Aufzug das Internet ausschaltet, für sehr viel Belustigung gesorgt hat. Und da entstehen natürlich dann auch etwas schräge Theorien. Und die kamen von einem absoluten Fachmann, nämlich von einem Krankengymnasten und Physiotherapeut, also ein Mann, der da technisch wirklich ganz tief drin steckt. Und ich muss sagen, ich fand das eine nette Theorie. Ja, doch, ja.
Ja, der muss es wissen. Also der ist ja technisch wirklich versiert.
Absolut.
Muss man dem guten Mann lassen. Also tatsächlich, ja, spannend. Habe ich dir eigentlich erzählt, dass ich die Tage ein Gespräch mit einer Kollegin hatte? Wir haben telefoniert. Also es war jetzt kein so ein neumodischer, moderner Videocall, wo man eine Internetbandbreite, sondern wir haben klassisch telefoniert. Und auf einmal höre ich so, dass sie das Fenster in ihrem Zimmer aufreißt und nach draußen brüllt. Schatz, mach sofort den Rasenmäher auf, aus, die Telefonverbindung ist schlecht. Und dann musste ich an dich denken und dachte so, okay, also jetzt der Telefonieren hat einen Einfluss auf den Rasenmäher und umgekehrt der Aufzug auf die Internetbandbreite. Hochspannend, wie sowas zusammenhängt. Mein Gott, also es sind Mysterien dieser Welt, die ich einfach nicht verstehe.
Tja, und da greift wieder einer meiner Sätze, Probleme, die ich früher nicht hatte und die ich heute niemandem erklären kann. Also da sind wir wieder bei dem Punkt. Aber das mit dem Rasenmäher in direkter Verbindung zum Telefonempfang auch nicht schlecht. Also geht in dieselbe Richtung. Wir sollten uns da mal connecten. Ich glaube, wir haben uns da eine Menge zu geben.
Das Gefühl habe ich auch. Das Gefühl habe ich auch.
Sehr schön. Aber jetzt, Mensch, mal losgelöst von gestörten Telefonen, gestörten Typen und auch gestörten Internetverbindungen. Marc, worum soll es denn heute gehen? Ja, eigentlich.
Die spannende Frage aller Fragen. Ne? Also ich meine, grundsätzlich geht es bei uns ja immer darum, verdammte Axt nochmal, wie gehen wir mit komplexen Herausforderungen um? Und heute dachte ich so für mich, warum denken wir mal nicht darüber nach, was man so alles braucht dafür, oder?
Du meinst jetzt, um Komplexität leichter zu machen?
Ja, bewältigbar vielleicht zu machen, weil ich habe ja so diese These, ich habe ja so eine grundlegende Theorie, dass wir das alle können, dass wir da echt alle ziemlich gut drin sind. Habe mich da in den letzten Wochen mega intensiv mit beschäftigt. Du weißt ja, Buchmanuskript und dieser ganze Krempel steht gerade an. Also das Thema, wie gehen wir denn mit komplexen Herausforderungen um, ist ja das, worunter ich gerade im Moment am meisten leide. Und was ich wahnsinnig spannend finde, ist die Frage danach, was treibt mich denn persönlich an, um mit so Dingen umzugehen? Wie siehst du das?
Ja, das ist mal ein guter Punkt, den wir aufnehmen sollten. Was treibt uns an und was treibt uns dann auch an, eben das Thema Komplexität anzugehen und zu lösen?
Denn wenn wir da irgendwie einen Knopf dran kriegen, dass wir vielleicht ein Verständnis dafür erzielen. Ich meine, weißt du, in vielen Unternehmen heißt es, Leute, ihr müsst jetzt gucken, dass er mit den Herausforderungen umgeht. Der Welt wird immer dynamischer, jetzt gibt doch mal ein bisschen Gas hier. Oder gibt es Vorgaben, Ziele und irgendwelche tollen extrinsischen Faktoren, die da drauf gehauen werden. Ich weiß nicht, wie das bei euch aussieht. Also ich kenne das noch von früheren Zeiten, da gab es das Incentive 4 und die Prämie da. Aber du hast dich relativ schnell dran gewöhnt und hast gesagt, ja toll, ne, ein Incentive. Und schlimmer war es eigentlich noch, wenn sie uns das weggenommen haben. Also dann haben wir ja alle irgendwo so den absoluten Motivator ausgepackt. So, jetzt geht's an die Kohle.
Wo du gerade dieses Wort extrinsisch verwendet hast, extrinsisch, du kommst jetzt aber nicht mit Motivation, oder?
Ja, so einen leichten Faden, so einen leichten Schlag in die Richtung hatte ich jetzt gerade, da mal drüber nachzudenken.
Habe ich's doch geahnt.
Ach, ehrlich.
Lass uns laut drüber nachdenken und gemeinsam.
Lass uns laut drüber nachdenken. Ja, genau. Was braucht man denn so, um motiviert zu sein?
Eine berechtigte und gute Frage. Also ich glaube, es gibt ja, oder was heißt ich glaube, es gibt ja diese berühmt-berüchtigte und viel zitierte intrinsische Motivation. Also das, was uns von innen heraus motiviert, Dinge zu tun, zum Beispiel morgens aufzustehen.
Oder zu lassen.
Oder zu lassen, ganz genau. Also ich muss ja in den Dingen, die ich tue, einen Sinn sehen. Also es muss für mich sinnvoll sein, was ich da tue. Und das bezieht sich gar nicht so sehr auch nur auf den Job, sondern das ist natürlich auch im normalen Leben eine Grundvoraussetzung, damit ich überhaupt in die Tätigkeit komme, damit ich ins Tun komme. Und wenn ich den Sinn darin sehe und für mich auch noch ein absolut positives Feedback dazu kriege, also meine Wirksamkeit darüber auch transportiert bekomme, beziehungsweise das Feedback über die Wirksamkeit bekomme, dann wird es natürlich noch genialer, weil dann geht das Ganze in genau die richtige Richtung, dann bewege ich mich dahin und habe auch Bock drauf, das zu tun.
Willst du damit sagen, Klaus, dass es Menschen gibt oder dass wir alle irgendwie motiviert sind? Kann das sein?
Ja, definitiv.
Ja, nein.
Doch.
Wie kommst du denn da drauf?
Solange es nicht irgendwelche medizinischen Einflussfaktoren gibt, die das behindern, ist das meiner Überzeugung nach so, dass wir tatsächlich alle eine gewisse Grundmotivation mitbringen, zumindest am Leben teilzunehmen und uns auch irgendwo arbeitstechnisch sinnvoll zu beteiligen.
Ich hatte die Tage, hatte ich einen Workshop, das war recht, recht spannend. Das Thema war Performance Management, ne? Kennst du wahrscheinlich. Ne? Also wie kann ich denn Menschen
zu... Ja, ist nur ein Begriff.
Ja, wie kann ich denn Menschen antreiben? Ein Haufen Führungskräfte, die da gesessen haben und die wollten von mir wissen, Marc, was machen wir denn, um Menschen zu motivieren und vor allen Dingen, was machen wir mit denen, die nicht motiviert sind? Und dann habe ich die These aufgemacht und gesagt, ich glaube nicht daran, dass es Menschen gibt, die nicht motiviert sind. Und da guckte ich in leere Gesichter, Klaus, das kannst du dir nicht vorstellen. Also ich habe gesagt, nee, das kann nicht sein. Es gibt ganz viele. Bei uns im Verein gibt es ganz viele Leute, die sind nicht motiviert, die machen gar nichts. Also habt ihr schon mal von vornherein ein Problem, aber mal abgesehen davon, glaubt ihr wirklich, dass die alle nicht motiviert sind? Ich bin anderer Meinung. Ja, woran machst du das fest, sagt einer von ihnen. Ich sage, wenn ich mir die Leute angucke und die kommen in ein Umfeld, in dem sie einfach Spaß an dem haben, was sie tun, dann können die richtig Gas geben. Ne? Also guck doch mal so auf das Leben des Einzelnen und überleg dir mal, wenn er so in seiner Freizeit seinem Hobby nachgeht, wie motiviert er dann plötzlich ist. Und ich habe die Frage gestellt, Leute, wenn ihr wollt, dass Menschen motiviert sind, was gebt ihr denn denen dann für einen Sinn zu handeln? Also jetzt komme ich wieder auf den Sinn, den du gerade angesprochen hast. Was gibt ihr denen denn rein, damit sie überhaupt Lust dazu haben, sich richtig reinzuknien und richtig Gas zu geben? Und dann sagten die, ja, das ist das Übliche. Ne? Also hier, es gibt eine Prämie, wenn sie was leisten. Es gibt keine Prämie, wenn sie nichts leisten. Und wenn sie ein bisschen mehr leisten, dann dürfen sie einmal im Jahr nach Dubai fliegen für 3 Tage. Herzlichen Glückwunsch.
Naja, das ist jetzt nicht zwingend motivierend, würde ich mal sagen. Das ist eher, das kann ich mir fast ausrechnen, ob das funktioniert oder nicht. Und wenn ich nach Dubai fliegen will, weiß ich, glaube ich, in welchem Rahmen ich da was leisten muss, um nach Dubai fliegen zu können. Auf der anderen Seite hat das dann nichts mit der berühmt-berüchtigten Motivation zu tun, entweder für die Extrameile, die ja auch gerne zitiert wird oder gefordert wird, und auf der anderen Seite schon mal gar nichts damit zu tun, ich denke, ich bringe jetzt mal wieder dieses Wort Kundenfokus. Ja, also geht es da wirklich um den Kunden und geht es da wirklich um das Produkt und die Verbesserung beziehungsweise Entwicklung oder was auch immer da gerade für nötig ist?
Ob es um den wirklich geht, habe ich dann manchmal meine Zweifel daran. Ne? Ich habe ja selber einige Jahre in solchen Konzernstrukturen gearbeitet und immer dann, wenn es darum ging, einen Incentive-Reise zu gewinnen oder noch einen Bonus zu kriegen, haben wir mal ordentlich Gas gegeben. Und dann aber ehrlich gesagt, auf Teufel komm raus. Dann ist egal. Ne? Kunde hin oder her, ja gut, ach, komm. so 2-3 Verträge gehen noch, hau mal einen raus. Ne, das war dann einfach egal. Ich meine, ob die sich dann 3 Monate später beschweren, ja, dann waren wir ja eh weg. Also zumindest waren wir dann schon mal in Dubai gewesen. Dann ist das Ding durchgelaufen und im nächsten Jahr gab es dann eine neue Chance. Ne?
Ja, ja, und guter Punkt. Wie kriegen wir die Leute denn, wie kriegt man denn Menschen dazu, den Sinn darin zu sehen, ohne über Incentives, also Incentives, muss ich auch ganz ehrlich jetzt mal dazu fügen, ist ja eher so ein Vertriebsding. Ja, also da sind die Dinger ja eigentlich gerne zu Hause und da ist auch die Motivation vom grundsätzlichen Vertriebler oder von der Vertrieblerin her, glaube ich, auch gegeben. Wie du eben schon sagtest, noch 2 Verträge mehr ist der Punkt, aber andere Unternehmensbereiche sind ja da eher nicht so Incentive getrieben. Da funktioniert es ja eher auch ein bisschen nach ein paar anderen Rahmenbedingungen. Wie transportieren wir Sinn, beziehungsweise wie erzeugen wir Sinn im Unternehmen, dass die Leute Bock haben zu arbeiten und sich einzubringen?
Also weil für mich, Klaus, fängt das ja schon damit an, was für einen, ich nenne es ja immer sowas wie ein Statement, was so ein Unternehmen mitbringt. Ne? Also diese Frage danach, wenn du so eine Firma siehst und fragst, wofür seid ihr eigentlich da? Na, dass die irgendwo auch sinngetrieben beantwortet werden kann. Also denk mal zurück, wenn du an die 70er, 80er Jahre Firmenpolitik denkst, da hieß es immer, ja, wir sind die Größten, wir sind die Stärksten. Das in der Vision stand immer drin, wir sind die Marktführer und wir sind die Dicksten überhaupt. Das hat sich ja vollständig gewandelt. Also wenn ich mir heute so an die Antreiber der Organisationen angucke, dann stelle ich fest, wir haben eine ganz andere Denke und ganz andere Werte inzwischen platziert. Also man spricht ja nicht mehr davon, in so einem Mission-Statement der Organisation, lass uns irgendwie wahnsinnig viel Umsatz machen, sondern spricht ja eher von einem Impact auf die Gesellschaft und etwas Besonderes in die Welt bringen. Also denke an große Konzerne, die sich sowas aufschreiben, von wegen, wir sorgen für eine schönere Welt, wir machen alles attraktiver und interessanter. Das ist doch schon mal der erste Sinntreiber, wegen dem ich morgens gerne aufstehe und zur Arbeit gehe.
Aber es braucht natürlich auch ein Ziel, ne? Und nach Möglichkeiten gut und klar formuliertes Ziel, beziehungsweise noch eins drüber, die Vision, ne? Ich denke da jetzt an unseren bekannten Henrik Knieberg, der ja auch viel in dem Thema oder viel für das Thema steht und da auch eine ganze Menge drüber veröffentlicht hat. Du brauchst ja, ne, Vision, Ziel und das Ganze so klar formuliert, damit alle in die richtige Richtung arbeiten. Da gibt ja dieses Bild von ihm so nach dem Motto, überquere einen Fluss. Ja, als Ausgabe. Und das ist ja, glaube ich, dieses Ding, wo der eine Teil die Brücke baut, der andere buddelt einen Tunnel, ja, und beide stehen sich irgendwie gegenüber, so nach dem Motto, hä, wieso baut ihr denn eine Brücke? Ja, wieso baut ihr einen Tunnel? So nach dem Motto, ne? Also auch das ist Vision, Ziel, Klarheit in dem gesamten Thema. Und dann, glaube ich, haben wir als Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch ganz menschlich eine Möglichkeit, uns dazu zu positionieren und zu sagen, ja, habe ich Bock drauf? Will ich mich dran beteiligen? Oder eben auch definitiv nicht. Ja, also dann wechsle ich das Unternehmen oder suche mir eine andere Aufgabe bei dem ganzen Thema. Aber wenn man sich darunter zusammenfindet, ich mache jetzt nur mal gerade eben die Parallelfahrbahn Agilität auf, auch das ist ja das, wenn man sich dann immer wieder drunter sammelt und die Frage stellt, sind wir noch on track? Sind wir noch in die richtige Richtung unterwegs? Arbeiten wir noch am Richtigen? Ja? Und wenn da dann einerseits ein Ja zurückkommt von allen, ist das schon Motivation? Also ja, weiter. Wir sind noch auf dem richtigen Pfad. Auf der anderen Seite hält es aber genau auch die Möglichkeit offen zu hinterfragen, passt das gerade noch oder müssen wir vielleicht eine Richtungsänderung einbringen, um A, wieder die Richtung zu halten, beziehungsweise die Entwicklung zu halten und auf der anderen Seite dann eben auch wieder zu sagen, hey, geil, okay, wir können auch Fehler machen, wir können uns auch mal irren, können wir aber ganz offen aussprechen und können da konstruktiv mit umgehen und was draus machen aus der Situation. Und damit sind wir dann auch wieder bei der Sicherheit, die auch eine Rolle spielt, dass ich motiviert an etwas arbeite und motiviert in einem Unternehmen teilhabe und meinen Eintrag leiste, meinen Beitrag leiste.
Genau, weil wisst ihr, beim letzten Mal haben wir gesprochen, hier Thema Scrum. Ne? Wir haben euch ja mal aufgezeigt, wie Scrum funktioniert. Und da ist ja eine der Grundlagen, ist ja immer dieses Sinngetriebene, dieses Kundengetriebene, dieses Denken in einer Vision hin. Ich meine, das Erste, was du brauchst, so ein Produkt, das du baust, ist ja eine Vision basteln. Ne? Also so eine Klarheit darüber, wo wollen wir denn eigentlich hin? so nach dem Motto, wie du es gerade angesprochen hast, wie Knieberg meinte, das Wichtigste ist, wir müssen irgendwie auf die andere Seite des Flusses und bestenfalls sogar trockenen Fußes, damit es uns dann einigermaßen gut geht dabei. Und das ist ja das, was wir gerade in so einer agilen Welt immer wieder treiben. Also gucken, dass wir dieses Warum machen wir das und nicht nur das Was nach vorne stellen, sondern was ist das Gute daran, vor allen Dingen das Gute für unseren Kunden. Den vergessen wir ja ganz gerne. Den haben wir ja gar nicht so im Hinterkopf, wenn wir handeln oder wenn wir irgendwas basteln oder irgendwas arbeiten. Meistens denken wir, wir machen das ja für unseren Chef. Der zahlt ja unser Gehalt, habe ich gehört. Und per se ist ja die Ausrichtung, die jedes Unternehmen haben müsste, Kunde, oder?
Ja, ich glaube schon, dass der Großteil wirklich diesen Kundenfokus hat. Weil es für den Chef tun, ja, gibt es mit Sicherheit einen Teil. Aber das Entscheidende ist, glaube ich, was du gerade sagst, wir müssen den Sinn in der ganzen Sache sehen. Wir müssen unseren Beitrag, unseren Eintrag zu der Sache tatsächlich sehen und damit natürlich die Richtung haben, sagen wir einfach mal grob als Überschrift, den Sinn des Produkts. Ja, damit haben wir automatisch beides mit drin, sowohl das Unternehmen, den Chef, als auch am Ende den Kunden. Und wenn wir den Sinn sehen und nach dem streben, das besser zu machen oder das zu entwickeln, dann haben wir auch die Sinnhaftigkeit in dem Gesamten und können uns auch immer wieder darauf fokussieren und auch untereinander im Team darauf einigen, ja, das ist die Richtung, dann gehen wir hin. Das ist also Vision runtergebrochen auf Ziel, runtergebrochen auf Produkt. Und damit ist die Richtung auch vorgegeben, wo es hingehen soll. Ne? Also trockenen Fußes über den Fluss. Was natürlich immer noch die Sache offen lässt bezüglich der einzelnen Spezialisten, der einzelnen Mitarbeiter mit ihren ganzen Fähigkeiten, die da zusammenkommen. Wie kommen wir rüber? Ja, das ist ja dann auch die Frage. Wir wissen nur trockenen Fußes. Schwimmen ist also sozusagen keine Option oder nur die letzte Ausfahrt, wenn du so willst. Und wenn wir trockenen Fußes rüberkommen, haben wir natürlich mehrere Optionen. Die müssen gefasst werden. Und da finden wir dann natürlich wieder in den Spezialistinnen und Spezialisten, die dann unterschiedlich zusammengebracht werden, dann auch den Fokus oder die Fokussierung, in welche Richtung es gehen soll. Ne? Brücke bauen, Tunnel bauen, Schiff bauen, wie auch immer da die Version am Ende aussieht. Und dementsprechend, klar, ne, bringen die Leute sich dann entsprechend ihrer Profession, ihrer Professionalität dann ein, dürfen aber auch, und das finde ich auch, müssen wir unbedingt erwähnen, wenn wir Knieberg schon ins Feld führen, Autonomie, ja, spielt ja auch eine ganz, ganz große Rolle beim Thema Motivation, dass das Ganze nicht im Schraubstock stattfindet und mit zu engen Vorgaben, auch da wieder die Geschichte Richtung Scrum und Agilität, sondern eben mit einem gewissen Grad an Autonomie des Einzelnen, des Mitarbeiters, der Mitarbeiterin in ihrem Tun, in ihrem Handeln in Richtung des Produkts.
Naja, das ist ja das, was Knieberg eigentlich auch sagen wollte. Also, du erinnerst dich, also wenn wir diese Grafik weiterspinnen, es gibt diese Geschichte mit über den Fluss und dann gibt es eine weitere Grafik und dann spricht er ja von Aligned Autonomy. Ja, und Aligned Autonomy bedeutet im Endeffekt, also Autonomie bedeutet ja im Endeffekt, dass ich mich als Teil eines Unternehmens, eines Teams, eines Entwicklungsprozesses mit meinen Möglichkeiten so einbringen kann, dass ich die Entscheidung fälle, wie löse ich denn das Problem? Ne? Das Problem ist klar, das was. Ne? Also diese Herausforderung, ich möchte irgendwas erreichen, es gibt eine Zielsetzung, die irgendwo definiert worden ist, hey, alles gut. Ich meine, jedes Unternehmen braucht eine Zielsetzung, ohne wird es nicht funktionieren, aber den Menschen die Möglichkeit zu geben, selber zu entscheiden, was der richtige Weg ist, um an dieses Ziel zu kommen, also möglichst ein hohes Maß an Autonomie zu gewährleisten, das sorgt doch dafür, dass ich Lust habe, meine Arbeit so zu tun, wie ich sie für richtig halte. Immer mit dem Wissen, ich meine, im System wird es funktionieren. Also wir gehen ja mal ganz stark davon aus, dass es normalerweise keinen Menschen in einem Unternehmen gibt, der grundsätzlich mutwillig gegen das Unternehmen handelt, sondern die werden alle irgendwo in die richtige Richtung steuern. Mhm. Dann werden sie schon überlegen, macht das überhaupt Sinn, was wir jetzt hier treiben? Da ist der Sinn wieder. Oder macht es eben letzten Endes keinen Sinn? Machen wir wie was falsch? Schaden wir dem Unternehmen oder tragen wir etwas bei? Und vom Grundsatz her, wenn Menschen motiviert sind, werden sie etwas Gutes zum Unternehmenserfolg beitragen. Davon gehe ich zumindest erstmal aus. So also Grundparadigma. Na, auch das, ich meine, das ist ja ein Satz, den wir im Agilen oft genug sagen. Wir gehen immer und zu jedem Zeitpunkt davon aus, dass alle ihr Bestes geben im Rahmen ihrer Möglichkeiten. Und das ist ja auch wichtig, das nochmal zu akzeptieren, weil nur so kann es funktionieren.
Ganz genau. Und damit bist du dann auch wieder bei einem anderen Punkt, den beleuchten wir ja nochmal separat in einer eigenen Folge. Ne? Wenn jemand sich zielgerichtet und im Rahmen des Projekts und der Möglichkeiten autonom verhalten darf, und auch soll, dann braucht er natürlich auch die entsprechende Sicherheit im Umfeld, dass er das kann, dass er sich auch einbringt mit seinen, vielleicht auch mit seinen Kritikpunkten, aber auch mit seinen Möglichkeiten, sich offen zu äußern, frei zu denken, Input zu liefern, der vielleicht auch ein bisschen out of the box ist. Und da sind wir bei diesem Board psychologische Sicherheit. Ne, damit habe ich praktisch auch schon jetzt einen Titel mal für eine weitere Folge vorgegeben. Ist natürlich auch wichtig, dass ich mich sicher fühle und das Gefühl habe, ja, ich kann mich so, wie ich bin, mit meinen Fähigkeiten, meinen Möglichkeiten einbringen und meinen Beitrag leisten zu dem gesamten Ziel, was da verfolgt wird, auch dann Teil der Vision zu sein am Ende.
Mhm. Und ganz klar, da sagst du was mit in Bezug auf meine Fähigkeiten, also das, was ich kann und das, was ich am besten kann. Ne? Auch da hege ich ja eine Meinung zu, dass wir immer davon ausgehen, die Leute können tatsächlich was. Also ich meine, gut, aber die Fische, in den wenigsten Unternehmen arbeiten Leute, die keine Ahnung haben von dem, was sie tun. In der Regel sind sie Spezialisten, sie sind Meister in ihrem Fach. Und ich glaube auch daran, wenn all das drumherum stimmt, also dieser Sinn, diese Sinnhaftigkeit dessen, was ich tue, die Möglichkeit, mich einzubringen, dass ich dann auch dazu bereit bin, mir vielleicht sogar Fähigkeiten anzueignen oder in einem Team eben es so funktioniert, dass man schaut, was kann denn jeder Einzelne besonders gut und dabei unterstützend mit eingreift und hilft, damit Dinge eben tatsächlich auf die Straße kommen können. Also dieser Gedanke dahingehend, alle sind irgendwo kompetent, alle haben Fähigkeiten und diese Fähigkeiten muss ich nutzen.
Hm? Absolut, ja, 100%. Ja, und diese Optiken, diese Grafiken, die es rund um Henrik Knieberg gibt, die sind halt echt geil. Allein diese, ich habe so eine in Erinnerung, die kennst du wahrscheinlich auch, dieser, wenn er dann mit einer Axt den Baum versucht zu fällen und daneben steht eine Dame, glaube ich, ist das, die hält ihm ganz schüchtern eine Motorsäge hin und ey, ich habe gar keine Zeit, ich bin beschäftigt. Ja, ich kann es nicht nutzen. Und das sind dann auch so Dinge, dass auch wirklich eine Weiterentwicklung stattfindet, dass auch wirklich da eine Anreicherung stattfindet an Wissen, eine Anreicherung an Fähigkeiten in diesem Kontext. Und das ist natürlich auch nochmal Teil einer Motivation der Teilhabe und des Mitarbeitens, weil ich lerne was dazu. Ich nehme noch zusätzlich was mit zu dem, wo ich schon Spezialist und Meister bin und bringe nicht nur meinen Teil ein, sondern nehme durch den Beitrag der anderen auch noch was für mich mit. Mega. Ja?
Ich merke das in den Unternehmen, in denen ich unterwegs bin. Wenn wir uns wirklich die Zeit nehmen, Menschen zu befähigen, also Menschen weiterzuentwickeln, nicht nur auszubilden, mal schnell hier so ein kennst das wahrscheinlich, diese typischen Blended Learning Formate, mal schnell 20 Videos durchjagen und dann davon ausgehen, dass die Leute wirklich alles drauf haben, was sie brauchen, sondern Menschen wirklich mit auf eine Reise zu nehmen, sie zu begleiten, sie dauerhaft und langfristig zu unterstützen. Ich nenne das ja immer engmaschige Begleitung, die dringend notwendig ist. Dann merkst du, wie die anfangen, über sich hinaus zu wachsen und wie die eigene Ideen entwickeln. Und ich gehöre ja zu den Unternehmensberatern, die sagen, also wenn ich rausgehe, dann möchte ich das Gefühl haben, dass die Jungs und Mädels besser sind als ich. Ja, weil dann habe ich meinen Job richtig gemacht. Ja.
Ja, da sind wir wieder bei meiner Lieblingssätze angelehnt an eine sehr, sehr wohlbekannte Science-Fiction-Filmreihe. Meine Aufgabe als Meister, sie über mich hinauswachsen zu sehen, ist, ja, also schlicht und ergreifend, die werden besser. Ja, und wenn ich dann hinterher als Trainer, als Coach oder wie auch immer rausgehe aus einem Team, aus einem Unternehmen, dann weiß ich, die können's. Die können es sogar unter Umständen besser als ich. Weil auch da ist natürlich, ne, können wir ja an der Stelle mal einfach einfügen, Trainer, Coaches immer auch eine gewisse Form an Demut mit reinbringen in das ganze Thema. Man bringt einen Effekt hinein und der Effekt entwickelt sich dann in dem Unternehmen, in dem Team zu einem für das Team genialen Tätigkeit, genialen Fähigkeit. Und wenn die am Ende groß und richtig gut geworden ist, geiler Erfolg. Mega, jetzt für den Trainer und für den von der Coach-Seite aus gesehen, aber natürlich in erster Linie fürs Unternehmen und fürs Team. Klare Sache.
Das ist es ja auch, was wir eigentlich haben wollen. Ich meine, wir reden immer wieder über agile Methoden, agile Modelle. Das sind ja alles nur Blaupausen. Ne? Also egal, welche wir da jetzt nehmen, es ist so ein Blueprint für irgendetwas, was du glaubst, ach komm, lass das mal drüber bügeln, wird schon irgendwie funktionieren. Und in der Realität ist es ja tatsächlich so, dass wir das anpassen müssen auf das Unternehmen, in dem es angewandt wird.
Absolut. Ja.
Und wenn wir es schaffen, Menschen so weit zu befähigen, dass sie genau das tun, nämlich die optimale Situation schaffen, unter all den Schmerzen, die sie leiden. Ne? Also einer meiner Lieblingssprüche ist ja, agiles Arbeiten funktioniert so, dass du regelmäßig hinfällst, du musst da aufstehen, Krönchen richten, weiterlaufen und vielleicht daraus lernen, warum du gefallen bist und nochmal ein Schrittchen besser werden. Dann kann die Nummer auch richtig fliegen. Und das setzt für mich voraus, einfach so diesen Willen und die Bereitschaft, Meister des Faches zu werden. Und das geht ja nur mit Üben und Fehler machen.
Ja, absolut. Da sind wir wieder bei der Fehlertoleranz. Ne? Ganz klares Ding, dass man auch da ganz offen mit umgehen können sollte im Team, im Unternehmen und sagen, hey, wir sind Menschen, wir machen Fehler. Das ist völlig normal. Dieser angestrebte Perfektionismus ist nice to have, aber in der grundsätzlichen menschlichen DNA ist das Fehlermachen einfach programmiert, punktum. Und dementsprechend machen wir es natürlich auch im Firmenumfeld, im Jobumfeld und überall da, wo wir uns einbringen. Und was wir auch noch sagen können, Marc, ist, ne, neben der Autonomie ist natürlich das Alignment total wichtig. Ja, im Team, an Einzelarbeiten arbeitet, aber auch fürs gesamte Unternehmen. Wir müssen uns darauf alignen. Wir müssen ein hohes Alignment, also eine hohe Abstimmung dahin haben, in eine Richtung zu gehen und uns untereinander eben so zu organisieren und uns auch zu akzeptieren, dass wir die ganz klare, fokussierte Richtung auch gehen. Ja, weil ansonsten habe ich eine Autonomie, die am Ende jede Menge Einzelschicksale hervorbringt oder einzelne Spezialisten, die aber nicht zusammenarbeiten und nicht einer Meinung sind und in eine Richtung gucken und denken und lenken, die am Ende wirklich dem Produkt, sprich dem Unternehmen und dem Kunde auch was bringt.
Ja, du, im Endeffekt landen wir bei zwei Fragen, die die Organisation stellen muss. Nämlich, warum machen wir das oder warum sind wir da? So nach dem Motto, wofür gibt es uns? Wozu? Was ist unsere Existenzberechtigung? Und die zweite Frage, ganz im Ernst. Ne? Warum müssen wir denn oder warum sind wir überhaupt wirtschaftlich erfolgreich? Und was macht uns das? Was bringt uns dorthin? Und tatsächlich, was berechtigt uns, das zu tun? Also diese Frage nach dem Warum finde ich exorbitant wichtig. Und natürlich die Frage nach dem Was, by the way, sollten wir auch noch stellen. Ansonsten landen wir ganz schnell irgendwo, dass, weiß ich nicht, ein Automobilkonzern plötzlich Brötchen backt, weil jeder meint, er könnte das tun, was er denn gerne tun möchte, ohne da irgendwie eine Stoßrichtung zu haben. Aber ich glaube, diese zwei Fragen, die gilt es zu beantworten, wenn ich heute erfolgreich sein möchte. Ja? Warum und was? Und dieses Warum ist für mich heute ganz, ganz stark auch abhängig von sowas, von einem gesellschaftlichen Impact oder von einer Weiterentwicklung für uns alle und nicht nur für das Unternehmen selber, sondern eben nur mal auch für die Menschen da draußen. Wir müssen Dinge bewegen und wir müssen Dinge da irgendwo rausbringen und da in so einem komplexen Umfeld, das ist ja auch die einzige Maßgabe, die hilft. Da ist Perfektionismus nicht mehr angesagt, sondern da müssen wir einfach mal testen und ausprobieren und Neues versuchen, immer mit dem Wissen und der Gewissheit, das kann ja schief gehen, aber Hauptsache wir sorgen dafür, dass wir einen Impact leisten.
Ja, da bin ich auch bei meinen Lieblingssätze aus dem agilen Umfeld. Nicht die perfekte Lösung, sondern die beste. Ne? Das ist es halt. Und da geht es halt drauf an. Und die beste Lösung findet das Unternehmen wirklich am besten für sich selbst und damit natürlich auch für seine Produkte und seine Kunden. Und dieses Streben nach Perfektionismus kann wirklich in die falsche Richtung führen bei einer Produktentwicklung, egal um welches Produkt es sich handelt. Ja, es ist durchaus machbar, in Einzelfällen einen gewissen Grad an Perfektionismus zu entwickeln und den auch haben zu wollen. Aber die beste Lösung hat immer ein ausgewogenes Maß an Kosten, ein ausgewogenes Maß an Qualität und ein ausgewogenes Maß eben an Input der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an dem gesamten Thema. Perfektionismus erzeugt in erster Linie großen Druck und um den kann ich mich gerne nochmal den einen oder anderen Verbesserungsiterationen kümmern, wenn ich erstmal das bestmögliche Produkt zu dem Zeitpunkt rausgebracht habe und damit meinen Impact, dann nehme ich das jetzt mal auf, wirklich produziert habe und gebracht habe. Weil Perfektionismus kann am anderen Ende auch dazu führen, dass ich zu lange brauche, um gewisse Dinge zu entwickeln und entweder hinter dem Markt hinterherlaufe, weil ich den Impact verpasst habe oder den Zeitpunkt für einen vernünftigen Impact verpasst habe. Oder aber nur einen so kleinen Kundenkreis am Ende erreiche, der diesen Perfektionismus fordert, dass am Ende die ganzen Investitionen sich überhaupt nicht getragen haben, weil ich einfach nicht genügend Absätze oder nicht genügend Geld dafür nehmen darf für dieses perfekte Produkt, was ich da habe.
Ja, und genau das hier. Perfektes Produkt kostet Zeit. Mhm. Und ja, wir reden von hohen Dynamiken, in denen wir uns aktuell bewegen. Also wer hat denn heute noch die Zeit, das perfekte Produkt wirklich zu entwickeln? Weil wie es Gewitter bist du, 14 Tage später stehst du da und stellst fest, oh, da hat sich aber ganz ordentlich was verändert. Jetzt muss ich leider Gottes mein perfektes Produkt wegwerfen, weil es einfach nicht mehr zu dem passt, was gerade gebraucht wird. Also hohe Dynamiken sind ja im Moment das Maß, das ist so der Zeitgeist, uns einfach mal so zu formulieren oder um den Begriff Komplexität wieder reinzubringen. Wir haben die Amplitude im Komplexen massiv erhöht, weil wir das Tempo halt massiv erhöht haben. Und da hilft oder da ist letztlich der Perfektionismus, den wir, und sorry, ich muss es jetzt einfach loswerden, aber die wir in manchen Unternehmen in Deutschland immer noch leben, so wisst ihr, wir sind so altes Wertegut in unserem Lande, wir sind stabil, wir sind kontinuierlich, wir sind perfekt und wir sind professionell. Das ist kontraproduktiv, das hilft uns nicht weiter. An der Stelle scheitern wir gerade, und zwar ganz ordentlich, weil wir eben immer noch auf diese Beständigkeit Wert legen, und die ist, glaube ich, nicht mehr angesagt heute.
Ich glaube schon, dass Perfektionismus durchaus die Chance hat in der Nische. Ja, also das ist so, man sieht es in bestimmten Produktbereichen, ja, dass du halt bestimmte, sagen wir mal, Kategorien hast und so dieses High-End dann tatsächlich auch in der Nische seine Bewandtnis und seine Berechtigung am Ende hat. Aber die Basis ist immer etwas, ich sage jetzt mal, nicht so Perfektes, die 80% oder 85% Variante davon, und die muss gut sein. Die muss richtig gut sein, und dann greift das Ganze, und dann bin ich auch in einem Bereich, wo ich mit dem ganzen Thema Geld verdiene, weil ich Stückzahlen absetze etc. pp. Und weil ich dann auch in einem Bereich bin, wo ich dann genau das machen kann, was du gerade nämlich sagst. Ich kann reagieren auf die entsprechende Veränderung, die sich sehr, sehr schnell entwickelt im Verlaufe der Marktentwicklung. Und das ist genau der Punkt. Und die Nische, Chance immer gerne, weil da auch gute Ideen entwickelt werden und gute weitere Produktentwicklungen herkommen, die sich dann auf die weniger perfekten Produkte, ich sage es jetzt mal bewusst etwas provokant, übertragen lassen und die dann immer noch besser machen. Aber das, glaube ich, muss man ein Stück weit getrennt voneinander betrachten, denn es gibt ja immer die bestimmte Produktkategorie, die dann auch eine besondere Preisliga irgendwann erreicht, wo eben dann doch einfach noch in der Perfektion ein gewisser Unterschied gegenüber einem relativ etablierten und normalen Produkt gibt. Aber du hast völlig recht, mit dem Anspruch auf Perfektion kann ich nicht auf Marktsituationen reagieren, beziehungsweise bin viel zu langsam am Ende. Und das ist dann am Ende wirklich hinderlich, wirklich mitzuziehen, was der Markt gerade so verlangt. Plus meine persönliche Überzeugung, Perfektionismus wird größtenteils auch gar nicht so verlangt. Auch da ist die Frage, was verlangt der Markt denn wirklich? Was wird denn an so einem Produkt für einen Anspruch vom Konsumenten, vom Kunden gestellt? Das sollte ich am Ende wissen, weil dann schließt sich für mich auch ein Stück weit der Kreis zu dem, was du sagst, dass wir dieses Made in Germany meistens noch so hochhängen mit diesem ingeniösen Perfektionismus. Da beschleunigt sich das System intern im Unternehmen eher selber, anstatt dass ich auf den Markt höre und mal nachfrage, was will der Kunde denn am Ende eigentlich?
Eine Lösung, Klaus. Eine Lösung so. Will er. Jetzt. Und zwar nicht lange warten.
Ja.
Da haben wir nämlich keine Zeit für. Und wenn der eine wegbricht, dann brauche ich schnell eine andere Lösung. Also ich brauche keine drei Lösungen auf dem Tisch, sondern ich brauche die, die zu mir passt. Und da wird es ja schon schwierig. Da wird es ja schon herausfordernd, weil die meisten Produkte sind ja nur heute eine Lösung und morgens ist es wieder nicht. Also muss ich mir was einfallen lassen, wie ich damit umgehen kann. Ich hatte gerade so einen kurzen Moment den Anflug, dass du, als du über Perfektionismus gesprochen hast und Nischenprodukte, du kommst jetzt mit deiner Siebdrehermaschine. Hatte ich so einen ganz kurzen, haben wir die Tage mal in der Hotelbar drüber gesprochen, als du mir von dieser einen Siebdrehermaschine erzählt hast. Aber,
das war die Mühle, aber ist egal. Lass uns da ja, nicht gut. einsteigen, sonst sind wir drin im Rabbit Hole.
Ja, du weißt ja, wie ich mit Kaffeemaschinen umgehe und was das für mich das Wichtigste daran ist. Es ist eine einfache Lösung. Ich möchte die einfache Lösung auf den Knopf drücken, möchte nicht drüber nachdenken.
So.
Und wenn ich ein neues Getränk haben möchte, hätte ich gerne ein Software-Update meiner Kaffeemaschine over the air, damit ich nie drüber nachdenken muss. Das ist doch die perfekte Lösung, ne?
Ist aber trotzdem, lass uns ganz kurz dabei bleiben, ein schönes Beispiel, wie auf einen Markt reagiert worden ist, der genau eben sowas haben wollte oder haben will. Und es funktioniert ja. Es funktioniert. Punkt. Ja? Ich will guten Kaffee auf Knopfdruck. Und ich will schnell wechseln können. So. Und der Bereich an Menschen, die da den Perfektionismus suchen,
ist verschwindend gering. Mit denen verdienst du am Ende stückzahlenmäßig nicht genug Kohle. Das ist so. Da bin ich völlig bei dir. Gutes Beispiel.
Und das ist eine doofe Nummer, weil Kohle verdienen müssen wir leider in den Unternehmen. Ja,
genau.
Ja, da kommen wir nicht drum rum. Und der Einzige, der es zahlt oder der Einzige, der da ist, um dir die Kohle zu zahlen, ist nun mal derjenige, der deine Produkte kauft. Oder? Ich meine, Butter bei die Fisch. Ich meine, gut, in den wenigsten Unternehmen oder in manchen Unternehmen ist es andersrum. In manchen Unternehmen ist es so, dass du vorher Geld bekommst, bevor du überhaupt leistest und dann das Geld verbraten kannst. Ich begleite ja gerade so ein Unternehmen, die, man darf es ja gar nicht laut sagen, aber steuerlich finanziert sind. Die bekommen am Anfang des Jahres ihr Budget und dann dürfen sie mit dem Budget machen, was sie wollen. Ist auch eine geile Nummer. Hm. Also sie verkaufen nichts, sondern die bringen eine Leistung im Nachgang. Aber im Regelfall ist es ja umgekehrt. Ne? Im Regelfall muss ich ja meinen Kunden irgendwie glücklich machen. Und das mache ich, glaube ich, am allerbesten, wenn ich motivierte Mitarbeiter habe.
Definitiv.
Die da richtig Lust drauf haben, die da einfach Bock drauf haben. Die in so einem Rahmenumfeld arbeiten, wo es sich lohnt, sich einzubringen. Ne? Und jetzt schließt sich der Kreis wieder zu unserem Bild hier mit über die Brücke kommen. Nein, über die Straße kommen. Nein,
über den Fluss kommen.
Jetzt, das war der Punkt.
Ja, zwei Möglichkeiten direkt als mögliche Lösung gebracht, genau.
Ja, das mit der Straße weiß ich noch nicht, wie wir das hinkriegen. Wobei wir könnten ja einen Tunnel buddeln. Das wäre ja auch kein Thema. Haben wir auch schon andere Leute
gemacht.
Oder
die Brücke bauen, wie auch immer. Aber ne, um nochmal Knieberg zu zitieren, wie sieht das am Ende aus in dieser Alignment- und Autonomy-Matrix? Dann sagt der Chef, wir wollen über den Fluss. Findet raus wie. Und dann fangen die Leute im Unternehmen, die Spezialisten, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an zu rödeln und erarbeiten einen Vorschlag. Ja? Der ist abgestimmt, der geht in die richtige Richtung, der muss natürlich hinterher noch freigegeben und finanziert werden, klares Ding, aber das ist es. Wir müssen über den Fluss, arbeitet, findet heraus, wie. Und dann geht's los. So, und damit ne, muss ich natürlich wissen, ich muss über den Fluss, ich habe zwei Seiten, ich muss natürlich noch andere Rahmenbedingungen klären und so weiter und so fort, aber das ist es. Ja, und damit setzt das auch eben genau dieses Vertrauen voraus, wie du ja schon mal gesagt hast, Mitarbeiter sind motiviert, die haben Bock drauf, die sind deswegen in dem Unternehmen, weil sie Bock auf das Unternehmen haben, Bock ihren Beitrag zu leisten und Bock für den Kunden, ein verdammt cooles Produkt zu bauen und ein gutes Erlebnis hinzusetzen und sich dann hinterher auch mit Stolz zu zeigen, wenn das irgendwo im Regal liegt oder irgendwo auf der Straße ist oder irgendwo hinsteht, da vorzustehen und selber stolz darauf zu sein, so, da habe ich meinen Anteil dran. Großartig. Hm. So geht's.
So soll es sein.
Ja.
So soll es sein und nicht anders. Und dann macht das auch Spaß zu arbeiten.
So ist es ja auch größtenteils.
Ja, klar. Und weißt du, wenn das Spaß macht zu arbeiten, brauchen wir uns keine Gedanken mehr drum zu machen, ob wir die Menschen jetzt ins Büro prügeln oder ob wir sie zu Hause laufen lassen, ob wir sie in ihrer Freiheit so arbeiten lassen, wie sie es für richtig halten. Und keiner hat was dagegen, dass irgendjemand mit seinem Notebook irgendwo auf Bali am Strand sitzt. Weil wenn die Leute echt motiviert sind, also wenn die im Endeffekt einen Sinn sehen in dem, was sie tun, ne? Wie wir eben gesagt haben, so einen tieferen Sinn, warum mache ich denn das eigentlich und was ist denn mein Beitrag dazu und wie passt das denn zu dem Gesamtbild und zu dieser Vision und zu dieser Zielsetzung, die ich gerne haben möchte und ist vielleicht irgendetwas, was mit meinen Werten konform ist oder mit meinen persönlichen Einstellungen. Wenn Sie die Möglichkeit haben, frei zu entscheiden, also autonom zu handeln, dieses Wie selber rauszufinden, in der Anerkennung ihrer Fähigkeiten und Kompetenzen und wenn du ihnen auch noch den Rahmen gibst, sich weiterzuentwickeln und hey, und wenn es mal nicht klappt, dann ist jemand da, der dir über den Fluss hilft. Ne? Ich erinnere mich noch gut dran, wie wir darüber diskutiert haben. Der nicht schwimmen kann, den setzen wir ihn halt mal in ein Boot und bringen ihn darüber.
Na klar.
Denn wir unterstützen uns ja auch gegenseitig mit unseren Fähigkeiten und Kompetenzen.
Absolut.
Dann hast du eigentlich genau den Rahmen geschaffen, den wir brauchen, um Komplexes zu lösen. Also zumindest Ideen zu entwickeln, um Komplexes zu lösen, weil Komplexität lösen wir ja nicht auf. Ne? Wir gehen nur besser damit um und ganz entspannt.
Lösungen für komplexe Sachverhalte und Projekte brauchen einen sicheren Rahmen. Da bin ich auch wieder kurz beim Thema Agilität. Es setzt ja auch nur einen Rahmen, ein Framework, um sich darin zu bewegen. Es braucht natürlich die Individualität eines jeden einzelnen Unternehmens, ganz klar. Es gibt keine pauschale Anwendungsmöglichkeit von den Rahmenbedingungen. Ja, aber die Rahmenbedingungen müssen halt angepasst werden bzw. ausgefüllt werden. Es braucht natürlich die motivierten Mitarbeiter, Grundvoraussetzung, klare Sache. Und wie du schon sagst, es ist so, die Menschen sind grundsätzlich motiviert, sie sind gut drauf, sie sind in diesem Unternehmen, weil sie was bewegen wollen. Und wenn die Voraussetzungen alle ineinander greifen, dann ist es auch gar nicht mehr so komplex. Dann ist es wirklich gerade mal handelbar. Es erscheint dann am Anfang nur so, oh Gott, ist das komplex. Und wenn man sich dann in die Sache mal reinstürzt und reinmoved und sagt, ne, wie kommen wir über den Fluss, und man anfängt, drüber zu reden, drüber nachzudenken und miteinander vielleicht eine Vision zu entwickeln, auf einmal funktioniert
es. Ja, und das Geile daran ist, das macht auch noch Spaß.
Yes.
Ja. Einfach mal zu akzeptieren, dass komplexes Spaß machen kann, ist auch eine geile Nummer, ne? Aber dafür braucht es halt einiges mehr als nur eine Ansage. Hier, mach mal. Ja, hier, schaff mal. Ja,
oder nur Kohle raushauen als Incentive, um einen Lockbotenstoff zu setzen. Als zusätzliches Benefit durchaus legitim. Das soll ja kein Abgesang sein, um Gottes Willen. Völlig legitim und okay. Aber ich muss mir halt immer wieder die Frage stellen, in welchem Rahmen tue ich das? Tue ich das als Grundvoraussetzung um zu oder tue ich es weil?
Weißt du, jetzt komme ich mit einem Ding um die Ecke und ich meine, dieses Thema intrinsische Motivation, das weißt du, das wisst ihr, ist eines der am meisten erforschtesten Themen in der Wirtschaftspsychologie. Damit beschäftigen sich ganz viele Menschen. Und einer, der sich damit beschäftigt hat, den ich persönlich absolut coolen Typ finde, ist Daniel Pink. Der hat ein Buch geschrieben, heißt Drive, What Motivates Us, oder auf Deutsch, was motiviert uns. In dem macht er das einmal auf und sagt, hey, dieser ganze Kram, dieses, ich gebe dir Kohle dafür, damit du Leistung bringst, ne, der funktioniert dann, wenn es um Effizienz geht. Ne? Also wenn es darum geht, schneller zu werden, wenn es darum geht, effizienter zu werden, wenn es darum geht, normale Prozesse, die erprobt sind, einfach nur nochmal einen Ticken besser zu machen. Wenn es aber darum geht, mit komplexen Herausforderungen umzugehen, dann brauchen wir Effekte, dann brauchen wir Effektivität. Und dann brauchen wir keine Menschen, die extrinsisch motiviert sind und ein paar Euro mehr dafür bekommen, sondern brauchen wir Menschen, die Lust haben und Ideen reinbringen. Und dafür braucht es einiges mehr. Und da sind wir genau bei diesen drei Punkten, die wir jetzt eben mehrfach angesprochen haben, nämlich Autonomie, Mastery, also Meisterschaft, und den entsprechenden Sinn dahinter. Und wenn wir es schaffen, als Unternehmer das zu gewährleisten, dann haben wir überhaupt keine Probleme mehr mit komplexen Herausforderungen, sondern dann kriegen wir die alle gewuppt, weil wir die Leute dafür haben, die da einfach Bock drauf haben. Und da schließt sich irgendwo wieder der Kreis zu dem, warum sind wir eigentlich da und warum machen wir das alles hier und warum machen wir beide das hier?
Also ein schöneres Schlusswort hätten wir jetzt gar nicht finden können, Marc. Hui. Großartig.
Ja, da fehlen dir die Worte, aber mir fehlen sie nicht, weil eins will ich noch loswerden. Ihr wisst ja Bescheid, alles, worüber wir gesprochen haben, das teilen wir natürlich mit euch. Und zu allem, wo ihr noch Fragen habt, schreibt uns doch einfach. Wir antworten auch wenn es mal ein bisschen komplexer ist.
Und lass mich wirklich noch zum Schluss sagen, Marc, wir hatten hier heute den Herrn Knieberg und vor den Schlussworten mache ich jetzt den Kniefall und freue mich schon auf die nächste Folge. Absolut großartig. Merdit Jod, wir hören uns in Bälde. Marc, mein Lieber, bis ganz bald. Beim Espresso oder beim Kaffee. Wir finden das raus.
Vielen Dank, dass ihr heute bei 10 hoch 8 dabei wart. Wir hoffen, dass euch die heutige Folge mit Klaus Wunderlich und Marc Schmettkamp neue Ansichten und Inspirationen gebracht hat. Wenn euch die Episode gefallen hat, abonniert uns auf eurer Lieblings-Podcast-Plattform. Eure Unterstützung hilft uns weiterhin, spannende Inhalte für euch zu produzieren. Folgt uns auch auf LinkedIn. Dort nehmen wir den roten Faden jeder Folge für euch wieder auf.